Sip happens. Wein gehört. Der Podcast mit Travnicek und Weinrudi. Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe eines neuen Podcasts. Wein gehört heißt das Ganze. Und warum es dabei geht, das werden wir in aller Kürze und Knackigkeit gleich erläutern. Wir, das bin natürlich nicht nur ich, Gerald Hafenschick, sondern auch noch ein anderer Kollege von mir, nicht nur ein Superfly-Selector und bekannt durch seinen Podcast Clubkultur, jetzt wird er aber noch bekannter im neuen Podcast Wein gehört, Rudi Vrani alias Weinrudi. Hallo Rudi.
Servus.
Ja, Rudi, ein Wein-Podcast, also wir finden jetzt nichts Neues. Nein. Es gibt Wein-Podcasts en masse, aber der Unterschied ist, wir kommen aus Wien. Naja, ich komme aus Wien, du nicht.
Ich bezeichne mich als Wiener mittlerweile.
Mittlerweile, mittlerweile lebst du eigentlich länger in Wien als...
Ich lebe länger in Wien, als ich damals in Kärnten gelebt habe.
Genau. Wein gehört heißt das Ganze. Wir wollen jetzt kurz vielleicht einmal erläutern für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, worum es in diesem Podcast gehen wird. Grundsätzlich kamst du eigentlich schon vor einigen Jahren mit dieser Idee zu uns, zu sagen, okay, warum machen wir keinen Wein-Podcast? Und jetzt muss man natürlich grundlegende Fragen beantworten. Warum überhaupt Wein? Nun, ich habe dich gerade vorgestellt als Weinrudi, mittlerweile kennt man dich auch als Weinexperten. Du hast ja auch eine Ausbildung genossen. Das heißt, welche Ausbildung war das?
Weinakademie. Genau. Doch der offizielle Titel fehlt noch. Ich hoffe, wir können das irgendwann einmal hier zelebrieren, weil die Arbeit liegt bereits.
Ja, das ist durch ein langer Prozess. Wie lange warst du auf der Weinakademie?
Ja, man kann, also ich kenne einige Leute, die haben das wirklich in 2 Jahren durchgezogen. Ja. Die Prüfungen habe ich auch in 2 Jahren durchgezogen, aber diese Arbeit, die quält mich jetzt ein bisschen und da werde ich immer sanft erinnert von zu Hause, von meiner besseren Hälfte. Schreib endlich deine Diplomarbeit. Schick sie ab, besser gesagt.
Na gut, das werden wir dann wahrscheinlich hier bei einem Podcast gebührend, wie du es gerade erinnert, feiern.
Oh, ja.
Und wie gesagt, Wein ist eigentlich immer ein bestimmendes Thema gewesen, in den letzten Jahren vor allem. Und natürlich, wenn man auch in der Szene aktiv ist, dann hat man auch in den letzten Jahren eine Veränderung wahrgenommen. Bei mir ist es ja so, dass ich tatsächlich schon sehr lange mit Wein zu tun habe.
Wahrscheinlich länger als ich.
Wahrscheinlich.
Ich hab doch bei dir Wein gekauft.
Ja. Also ich habe viele Jahre für einen österreichischen Weinsupermarkt gearbeitet, aber auch nur, weil meine Schwester schon länger dort gearbeitet hat. Und die hat mich damals gefragt, ich hatte nichts zu tun, ich war ein Luftikus, ich habe den Tag hineingelebt und sie hat mich gefragt, ob ich nicht eine Weihnachtsaushilfe dort sein will. Und ja, ich war dann die Weihnachtshaushilfe.
Wie viele Saisonen?
Tatsächlich 7 Weihnachten.
aber quasi ganzjährig.
Quasi ganzjährig und ich bin da voll reingekippt eigentlich in diese Weinwelt, weil was war Wein davor? Auch wenn wir aus einer Clubszene berichten, Wein war inexistent, muss man sagen, in den 90ern. Also es hat ihn schon gegeben, aber es wurde abgeraten, ihn pur zu trinken. Das hat sich natürlich geändert und tatsächlich kann ich mich erinnern, dass im Clubmeierei, im legendären Clubmeierei, war eigentlich einer der ersten Clubs, die auch Butellenweine angeboten haben. Und für mich war das super, denn ich habe mir immer gedacht, Cocktails etc. in einem heißen Club wird wie Limonade runtergetrunken und dann bist du einfach komplett zerstört.
Oder Blatt, wie ich doch.
Und bei Wein war das anders, denn so ein Viertel Rot, das kannst du jetzt für einen Durst nicht trinken. Du hast immer viel Wasser auch dazu getrunken und das war dann ideal.
Da fällt mir diese Anekdote ein. Ich bin ja früher oft in den Volksgarten gegangen. Der war immer schon teuer zu dem Garden Club. Ja. Und das Günstigste, was man in Schilling bekam, war ein Achtelrot. Ja. Grässliches Gesöff. Ja. Ich weiß nicht, was es war. Aber ich habe dann halt diese 200 Schilling, die ich hatte, die nur noch geblieben sind, in Achtelrot investiert. Für 42 Schilling, ja.
Ja, da hat sich einiges getan, muss man sagen. Es ist leider immer noch ein bisschen ein Problem, die Weinkultur so richtig in die Clubs zu bringen. Und das hat aber natürlich auch einen Sicherheitsgrund. So
viele gescheiterte Versuche von mir. Ja. Im guten alten Flex habe ich es probiert. Auch in anderen Clubs, in der Bratersauna, wo man gedacht hätte, dass es funktionieren könnte. Hat aber auch nicht funktioniert. Ja, ich weiß nicht, ja, es kann also an den Gläsern liegen.
Ein Gläserproblem natürlich, es war lange Zeit ja auch einfach nicht möglich. Ich weiß gar nicht aktuell, ob sich da irgendwas geändert hat, ob jetzt Weingläser in Clubs...
Tatsächlich gehen alle Clubs von den Gläsern weg und wollen eigentlich überhaupt kein Glas, ist ja halt die Verletzungsgefahr sehr groß. Tatsächlich ist das nur so etwas für so Beach-Sachen, Outdoor-Geschichten, aber richtig in den Clubs am Abend... Schlecht.
Nun aber wieder zurück zu Wein gehört, zu unserem Podcast, wo wir uns wirklich lange überlegt haben, wie gehen wir das an, und wir haben dann beschlossen, dass wir das Ganze so ein bisschen thematisch und auch ein bisschen wie ein, ja, ich möchte fast sagen, ein Hörbuch aufzäumen. Hier zum Beispiel.
Ihr Champagner, Sir.
Das Knallende kann man trinken?
Sie kennen so etwas nicht?
Nein. Kitzelt. Macht sehr durstig.
Ja, so kann der Wein-Podcast Wein gehört auch klingen. Wir haben aber natürlich nicht nur Musik, wir haben nicht nur O-Töne, wir haben nicht nur Geräusche, wir haben nicht nur Soundeffekte, sondern wir haben auch Gäste. Und im ersten Podcast haben wir uns gedacht, da laden wir nicht irgendwen ein. Und es geht im ersten Podcast auch nicht um irgendein Thema, denn wir nehmen diesen Podcast in Wien auf, und wenn es um Wien geht, was fällt einem da sofort ein, lieber Rudi?
Der Wiener gemischte Satz.
Genau, das ist ja schon etwas sehr Wienerisches, muss man sagen. Also gemischte Sätze an sich sind nichts Wienerisches, aber der Wiener gemischte Satz, logischerweise.
Wie der Name sagt, tatsächlich ist es die älteste Form des Weinanbaus. Wir haben da ja auch recherchiert, im Mittelalter hat es schon begonnen, noch davor, aber im Mittelalter waren fast alle Weingärten gemischte Sätze. Gab ja keine große Weinkultur. Und das hat aber dann auch den Grund gehabt, dass das dann lange einen schlechten Ruf gehabt hat, muss man sagen.
Hat lange einen schlechten Ruf gehabt, weil du gerade Mittelalter oder auch vielleicht...
Römerzeit schon.
Römerzeit. Aber wir haben ja gerätselt, wie haben die Weine seinerzeit geschmeckt, und wir sind draufgekommen, eigentlich müssen die relativ süß, weil die ja auch immer gesüßt wurden. Weil sie so sauer waren.
Genau, die alten Römer haben ja tatsächlich den Soldaten als Sold oft gesüßten Wein gegeben. Es hat im alten Rom, das habe ich in einem Buch gelesen, das wir auch gerne in den Shownotes anmerken werden, dass es zwei Arten von Wein gegeben hat im alten Rom. Das war einerseits dieser gesüßte, den die Soldaten und die einfachen Leute bekommen haben, anstatt Wasser. Ja. Weil Wasser war vergiftet, die Brunnen waren verseucht. Und dann gab es tatsächlich sowas wie Qualitätswein, den man auch in Weintavernen genießen konnte, der dann in Amphoren ausgebaut wurde, und der, ja, wie der geschmeckt hat oder hätte, das würde mich schon interessieren.
Aber mir fällt da ein schönes Bild ein aus einem sehr bekannten Comic, nämlich Asterix. Da gibt es einen Comic, Asterix bei den Briten, wo die römischen Soldaten eben den Zaubertrank suchen müssen und der in einem Weinfass versteckt.
Tausende Weinfässer aus dem.
Das ist gar keine, das war so damals.
Ja, und der eine hat dann voll besoffen das richtige Fass erwischt.
Also ihr seht schon, wir versuchen auch ganz tief in die Materie reinzugehen. In dem Fall Asterix und Obelix. Auch da ist Wein immer ein Thema gewesen. Auch im Band Asterix bei den Olympischen Spielen, wo Werbung gemacht wird, und mir ist dieser Werbespruch im Kopf geblieben: bei Sonne und bei Regen ist Wein ein guter Segen. Fällt mir an. Also Asterix und Obelix ist eigentlich sehr weinaffin, liegt aber wahrscheinlich daran, dass das aus Frankreich kommt.
Ich glaube auch, ein bisschen wird da mit den Klischees gespielt, aber tatsächlich gab es damals Wein, und Wein war ein beliebtes Getränk und ist es bis heute.
Jetzt gehen wir schon langsam Richtung Sommer, würde ich sagen. Wir sind mittendrin im Frühling. Und da ist natürlich auch der gemischte Satz ein Thema, wobei man jetzt nicht sagen muss, der gemischte Satz ist ein leichter Wein. Oft ist er auch gut gereift und oft ist er auch sehr konzentriert, würde ich sagen.
Genau, wir haben das ja auch verkosten dürfen dann am Schluss. Leider haben wir es nicht mit O-Tönen verkostet, das werden wir aber, glaube ich, auch irgendwann mal machen. Tatsächlich gibt es ja, wie wir wissen, in Wien drei Arten von gemischten Sätzen. Einerseits den klassischen, leichten, frischen, fruchtigen bis 12,5% Alkohol. Dann gibt es den sogenannten Ortswein, der dann schon mehr auf den Boden eingeht und auch ein bisschen kräftiger sein kann. Und dann eben die berühmten Lagen, und da sind wir dort, wo du jetzt warst. Die haben Potenzial. Wir haben einen 2000... getrunken, ich glaube.
Ja.
Und also man hat 25 Jahre, hält das dann schon.
Ja. Und um ein bisschen in Stimmung zu kommen, wir sind immer noch in Wien mit unserem Thema, brauche ich ein bisschen Musik. Ja, auch zum Thema Wein gab es viel Musik aus Wien, natürlich auch dank der heurigen Kultur. Und über Wein wurde oft und teilweise natürlich auch sehr humorvoll gesungen, muss man sagen.
Genau, es wurde natürlich auch verherrlicht. Man muss auch sagen, dass ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg, um auch zu vergessen, dann auch sehr viel mit dem Klischee heuren gespielt wurde. Mhm. Hans Moser, Paul Hörbiger und wie sie alle hießen. Wir wissen, der dritte Mann war auch ein, also die Titelmelodie vom Der dritte Mann war ein Heuring-Lied, ein bekanntes oder eine Nummer eigentlich, von Anton Karas. Also das ist schon ein ganz großes Stück Kultur. Nur muss man wirklich sagen, dass der Wein tatsächlich aus der Zeit nicht gut geschmeckt hat. Die meisten haben ihn tatsächlich auch nicht pur getrunken.
Ja, also der Gespritzte, ist das eigentlich eine Wiener Erfindung?
Oh, da muss ich, also Spritz kennen die Amerikaner auch.
Ja.
Oder auch in Italien gibt es natürlich Spritz, aber ob der Weiße, die Schorle, da müssten wir nachdenken. Ich glaube, das ist natürlich auch von der Art, wie man es trinkt, natürlich ein leichtes Erfrischungsgetränk. Ja. Der Wein ist ja auch leichter und dann wird er noch gespritzt. Also ich weiß ja mittlerweile, ich verkaufe Potellenspritzer und die haben so 5% Alkohol, also ungefähr so viel wie ein Bier.
Ja.
Und lässt sich natürlich auch schneller trinken.
Aber man muss auch sagen, in Wien schmecken die vor allem weißen Spritzer am allerbesten. Und ich spreche auch für viele meiner deutschen Freunde, die auch sagen, also eine Weißweinschorle ist nichts, weil die auch immer mit Mineralwasser mischen. Das geht natürlich nicht.
Genau, es gibt den Spritzer und die Mischung, so hat es bei uns geheißen. Und der Spritzer war tatsächlich Soda und die Mischung war mit Mineralwasser.
Ja, das,
und bei Mineralwasser haben wir oft das Problem, dass es schal und abgestanden schmeckt, wenn es dann einen Tag aufsteht.
Man sagt ja auch immer, das Soda für den weißen Gespritzten, das sollte pur fast gar nicht zu trinken sein. So
rau. Ja, genau.
Ja, also das und natürlich muss man sagen, also ich habe gespritzt auch schon mit gemischten Sätzen probiert und natürlich ist Grüne Veltliner, es ist einfach der klassische Spritzer.
Genau, es ist der klassische Spritzer, weil der Spritzwein sollte ja eigentlich neutral sein, keine großen, lauten Geschmacksaromen haben, so wie ein Sauvignon Blanc zum Beispiel. Natürlich gibt es Muscatella-Spritzer, aber ich würde sagen, am besten ist er, wenn er neutral ist, Welschriesling, Grüne Veltliner und Weißburgunder vielleicht.
Was diesen Podcast Wein gehört auch auszeichnen wird, ist, dass wir uns bewegen. Das heißt, anders als andere Podcasts, wo man gewohnt ist, die Vortragenden sitzen in einem Raum, in einem Zimmer, an einem Ort und unterhalten sich. Bei uns wird es ein bisschen anders sein. Wir bewegen uns auch. Wir fahren natürlich auf Weingüter, denn wo kann man die Atmosphäre besser einsaugen? Und wir haben etwas Besonderes. Wir haben den sogenannten Wein gehört Chatroom und in diesem Chatroom unterhältst du vor allem dich mit unseren Gästen. Wir haben überhaupt nicht gesagt, wer unsere Gäste sind. Wir haben heute Gäste und nicht irgendwen, Koryphäen möchte ich sagen, zum Thema Wein aus Wien. Möchtest du kurz sagen, wer heute in dem Chatroom drinnen ist?
Ja, wir haben uns überlegt, wir stellen so ein bisschen die Ansätze des gemischten Satzes gegenüber. Das soll kein Pro-Kontra sein, sondern einfach verschiedene Ansätze, wie man einen gemischten Satz machen kann. Und zum einen natürlich eines der bekanntesten Weingüter, oder einen Repräsentanten eines der bekanntesten Weingüter, nämlich den Meier am Pfarrplatz, der ja, wie wir alle wissen, mittlerweile sich gemeinsam mit Fritz Wininger matcht, wer der Größte ist, wer jetzt wirklich der Größte ist, müsste man recherchieren, aber es sind um die 80 Hektar. Und da ist gekommen Paul Kiefer, den kenne ich schon lange, er ist derzeit Verkaufsleiter dort, auch ein Weinakademiker, extrem große Weinexpertise und steht für dieses Weingut wie kaum ein anderer.
Ja. Und?
Ja, und dann haben wir uns überlegt, laden wir ein kleines, feines Weingut ein oder eine Mannschaft sozusagen, ein quasi Familienbetrieb, nämlich Jutta Kalkbrenner und ihren Ehemann
Marco.
Genau. Und die beiden haben insgesamt in Wien ein paar Hektar verteilt über verschiedene Orte sozusagen, verschiedene Gebiete, hauptsächlich aber natürlich den 19. und den 21. Und die machen kleine, feine, gemischte Sätze, die aber nicht in der sogenannten DRC-Verordnung sind.
Ja. Und was die, du hast es kurz angesprochen, die beiden trennt oder unterscheidet, ist tatsächlich so ein bisschen die Herangehensweise.
Ja, mein Herr am Fahrplatz ist natürlich ein alter Heuring gewesen. Dort, wo ich gewohnt habe, ich habe lange in der Probusgasse gewohnt und wenn ich jetzt durch die Probusgasse gehe, bin ich hier ein bisschen traurig, weil vieles gibt es nicht mehr. Aber da war oben der Zimmermann, dann kam der Mut und dann kamen die zwei Welser und dann unten war der Meier am Fahrplatz. Es gibt nicht mehr alles, aber Meier am Fahrplatz gibt es noch und der wurde ja anno dazu mal dann von Hans Schmidt gekauft und vergrößert und es gibt ja mittlerweile insgesamt 3 Gastronomiestätten, wo man den Meier am Fahrplatz genießen kann. Einerseits im Restaurant zur schönen Aussicht zuerst und dann jetzt Pfarrwirt, dann eben beim traditionellen Heuring. Und dann oben am Nussberg, einer der schönsten Plätze überhaupt, der Buschenschank Meier am Nussberg. Und gleich gegenüber hat dann auch der Fritz Wieniger seinen gemacht. Also da kann man schon wunderbar im Sommer abhängen, abchillen und den Blick schweifen lassen.
Genau. Und Meier am Fahrplatz, immer noch der Tradition natürlich bewusst. Gegenüber, möchte ich sagen, steht dann das Weingut Ambrosic.
Genau, auch die machen einen wirklich tollen Buschenschank, in Residence nennt sich das.
Genau.
Ein Pop-up im neuen, richtig, wirklich im Herzen von Grinzing, wo jetzt ja hauptsächlich Touristenbusse aus und einfahren.
Aber das war doch immer schon so, oder?
Das war immer schon so, das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern, das ist das Klischee, das natürlich bedient werden muss, aber es gibt eben dort diesen wunderbaren Buschenschank in Residence, der nur an gewissen Wochenenden offen hat. Wir wissen ja, das alte Buschenschankgesetz besagt ja auch, dass man nur 3 Monate offen haben darf und das wird dann aufgeteilt auf mehrere Wochenenden. Und ich weiß nicht genau, ob sie es überhaupt ausschöpfen, aber es ist immer, fast immer ausgebucht.
Also wie gesagt, wir machen hier fast schon ein bisschen Wien-Tourismus-Werbung, möchte ich sagen. Weinanbaugebiete in Österreich sind natürlich großflächig verteilt, aber es gibt natürlich wichtige Weinanbaugebiete. Und Wien als Hauptstadt eines Landes ist eigentlich auch, ist es so, in Europa glaube ich schon, dass Wien die Stadt ist mit dem meisten Anbaugebiet.
Ich erzähle das immer gern den Touristen, mit denen ich dann oft ins Weinviertel fahre. Wien ist tatsächlich die einzige europäische Hauptstadt, die ein Weingebiet dabei hat. Ja. Das liegt natürlich daran, dass das Bundesland Wien ja nicht nur aus der Stadt besteht, sondern eben auch aus diesen schon benannten Grünflächen. Vor allem eben die wunderbaren Kallenberg- und Kobenzl-Geschichten, aber eben auch Stammersdorf und auch einiges in Mauer. Es ist keine andere weitere Hauptstadt in Europa bekannt, die auch noch ein Weingebiet auf Stadtterritorium hat. Ja. Und das macht es einzigartig und es sind knapp 600 Hektar. Das ist nicht einmal das kleinste Weinbaugebiet Österreichs. Das sind 3 noch kleiner.
Kärnten ist kleiner.
Kärnten ist Bergland. Aber nein, tatsächlich.
Aber es gibt doch in Kärnten auch Wein.
Es gibt mittlerweile 130 Hektar. Es ist von den Berglandgebieten das größte, gefolgt von Oberösterreich. Aber die Weststeiermark, der Eisenberg und das Rosalia-Gebiet, das es seit 2017 gibt, sind noch kleiner.
Aber wie gesagt, Wien ist, ich muss immer lachen, denn ich habe einen spanischen Bekannten, der seit einigen Jahren in Wien lebt, der für einen großen Konzern in Wien tätig ist und der gehört zu den klassischen Expats, die man ja befragt, ob Wien lebenswert ist oder nicht. Das sind die wichtigsten Faktoren, diese Leute, die halt nicht aus Wien kommen, aber Wien dann beurteilen. Und ich habe den einmal gefragt, wie wieder so eine, wie Wien erneut zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt worden ist, was er denn findet. Ne? Und er hat tatsächlich gesagt, die Heurigen.
Ja.
Also das ist für ihn das Lebenswerteste in dieser Stadt.
Das lebt wirklich noch sehr, sehr gut. Ich war, nachdem ich da in der Probusgasse gewohnt habe, die 5 Jahre, und ich wirklich alle Klischees miterleben durfte, ich war damals noch braver Student und jeden Tag die Singerei um 1 Uhr in der Nacht, also das war wirklich noch wie
hast
im Film.
Hast du gesagt, braver Student?
Ja, ja, damals noch.
Ach, okay.
Und da bin ich dann habe eine ganz lange Heuringpause eingelegt, bis weit in die Nullerjahre hinein. Jetzt gehe ich wieder gern hin und natürlich hat sich das von bis geändert. Es gibt natürlich noch immer die traditionsreichen kleinen Buschenschank Heuring, ist ja eigentlich dasselbe, wenn wir es genau nehmen. In einem Bundesland hast du so, im anderen so. Und Dann gibt es natürlich aber auch sehr viele, und das ist auch in anderen Weinbauregionen und in anderen Weinbauländern so, dass es natürlich dann auch feine Restaurants gibt. Fritz Wienigers Heuring ist zum Beispiel schon so ein Beispiel oder eben natürlich auch der von Meier.
So, ich darf dich ganz kurz unterbrechen, Rudi. Ich höre gerade über unsere Signallampe, Alert, Alert steht da, oder Alarm auf Deutsch, unser Chatroom, die BesucherInnen sind eingetroffen. Und ich hätte gesagt, Rudi, du schnappst jetzt dein Glas und deinen Stift und deine Zettel, die du vorbereitet hast, und gehst in den Weingehört-Chatroom.
Ja, heute darf ich es machen, aber das soll nicht immer so sein. Wir werden das, glaube ich, situationselastisch gestalten.
Absolut.
Mit feuchten Händen und mit trockenen Kehlen stehe ich hier zum ersten Mal und habe hohe Gäste aus der Weinbranche. Hohe, berühmte Gäste. Rechts von mir der liebe Paul Kiefer vom Weingut Meier am Paarplatz. Hallo.
Guten Abend.
Guten Abend. Guten Abend, sagt man, weil am Abend ist man durstig,
glaube ich. Immer dachte, dass das natürlich zur Blockbusterzeit ausgestrahlt wird.
Genau, mindestens. Und mir gegenüber sind Jutta und Marco. Und Jutta, wir kennen uns ja schon aus Kärnten, und da hießest du noch Ambrosic. Wie sagt man es eigentlich, Ambrosic oder Ambrosic?
Ambrosic.
Okay, also...
Also in Wien mit Betonung auf O, in Kärnten eher mit Betonung aufs Ende.
Ja, ich merke es nämlich immer, wenn nach deinem Wein gefragt wird, in Wien sagen alle Ambrosic. Ja. Und du lebst gut damit. Aber du heißt jetzt nicht mehr so, denn du heißt jetzt Kalkbrenner.
Genau.
Ich auch.
Genau. Unser Thema heute ist gemischter Satz. Paul, du bist der Weinakademiker. Ich bin es noch nicht ganz, aber...
Bin schon sehr lang, gilt schon fast nicht mehr. Hatte schon fast 20 Jahre den Titel. Angeblich wird es immer schwieriger, die Prüfung zu bestehen. Deswegen bin ich froh, dass ich schon habe.
Hast du eine Ehrenrunde gedreht?
Zwei sogar.
Zwei? Ja. Beim Modul 3?
Ja, beim Modul 3. Ich war immer nur beim Kosten sehr stark. Das habe ich alles mit Vorzug geschafft.
Hier. Für euch ist das nichts, nehme ich an.
Ich habe mit der Weinakademie mal begonnen, bin aber an den Farbdefinitionen gescheitert als ehemalige Grafikerin, weil mein Vortragender meine Farbdefinitionen nicht akzeptieren konnte. Und dann habe ich wieder abgebrochen.
Hast du da immer dann so Pastellfarben angeben und so?
Naja, aber weißt du, ich denke auch in Pantone. Ah, ja. Und ich habe einfach mehr als hellgelb, strahlend, gelb, blau.
U4639 Farbton.
Es ging mehr, ja.
Und dann hat es dich irgendwann mal zum Wein verschlagen. Und jetzt die ultra langweilige Frage, was bedeutet Wein machen für dich, für euch persönlich?
Also in meinem Fall ist es ja wirklich Weingarten. Weil ich liebe es, draußen zu sein. Ich liebe es, im Weingarten zu stehen. Und das war so ein Prozess, dass dabei dann auch eigentlich Wein rauskommt. Aber das Hauptaugenmerk ist wirklich, wirklich der Weingarten.
Und das sind ja viele verschiedene Mikroweingärten bei dir, wenn man das so sagen kann. Oder ist das eine falsche Behauptung?
Völlig korrekt.
Die immer wieder wechseln, oder?
Im Idealfall nicht. Begonnen hat alles mit einem klitzekleinen Weingarten, mittlerweile sind 7, es kamen welche dazu, es gingen welche weg. Es ist ein Kommen und Gehen, ja.
Solange der Marco bleibt.
16 Jahre, Baby.
Sehr gut.
Aber du hast natürlich trotzdem, soviel ich mich erinnern kann, auch innerhalb von Wien mal immer mal da, mal dort was gehabt. Also das, was du jetzt hast, ist aufgeteilt auf verschiedene, sage ich einmal, Ortsweine, würde man sagen, aber wenn ihr Ortsweine machen würdet, dazu kommen wir noch.
Genau,
das hat sich einfach ergeben im Laufe der Zeit, weil ich eben als Quereinsteigerin begonnen habe mit einem kleinen Weingarten, dann kam mein nächster dazu, weil es ursprünglich auch gedacht war, als Schadensminimierung, weil die Überlegung war, es hagelt nie überall gleichzeitig, was nicht stimmt, auch das geht. Und halt... Als ich begonnen habe, habe ich halt einfach von bestehenden kleinen alten Weinbaubetrieben Weingärten übernommen. Also ich stand da immer allein mit meinem kleinen Hündchen im Weingarten und dann kamen Winzer vorbei und haben gesagt, ach, ich sehe Sie da immer mit dem Hund rumstehen. Wenn ich in Pension gehe, wollen Sie meinen Weingarten übernehmen? Und so hat sich das entwickelt.
Mhm. Und die Idee dahinter war immer schon vorwiegend gemischten Satz zu machen? Oder ich kann mich erinnern, ich habe von dir noch Weine, glaube ich, immer noch im Keller. Die sind reinsortige Rieslinge und so weiter. Du hast ja, glaube ich, auch noch immer einen. Aber du bist ja doch auch im gemischten Satz daheim. Wie war das am Anfang?
Also der gemischte Satz hat sich in meinem Fall einfach ergeben, weil ich genau zu dem Zeitpunkt wurde mir ein Weingarten angeboten, der ein gemischter Satz war, für den sich zu diesem Zeitpunkt einfach die wenigsten Leute noch interessiert haben in Wien. Das war 2004, 2005. Da war der gemischte Satzboom noch nicht so und deshalb habe ich das Glück, dass ich seltsamerweise zu sehr interessanten Weingärten gekommen bin.
Man muss aber auch dazu sagen, dass Jutta den Weingarten genommen hat, obwohl er, ich würde mal sagen, zu 50% bestockt war.
Ja, deshalb haben sie ihn mir ja angeboten.
Bestockt heißt, ihr musstet ausreißen.
Nein, es war wenige Stöcke drin.
Achso, zu 50%, jetzt verstehe ich.
Also es war keine Top-Anlage, sagen wir es mal so.
kein Rennpferd.
Luft nach unten. Ja, da mache ich.
Kurz vor der Schlachtung, ja.
Da komme ich jetzt zu dir, Paul. Die Jutta hat es gerade erwähnt, da hat sich noch niemand oder wenige für den gemischten Satz interessiert. Du als Weinakademiker und Mitarbeiter eines der traditionsreichsten Weinhäuser Wiens, wirst du ja sicher sehr viel über den gemischten Satz wissen. Hast du so einen kurzgeschichtlichen Abriss, wie der sich in Wien so entwickelt hat?
Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass natürlich ein gemischter Satz nicht nur ein Phänomen von Wien war, sondern das hat ja fast in halb Europa eine wichtige Rolle gespielt. Vor allem, je weiter man nördlich gekommen ist, desto wichtiger war gemischter Satz, einfach um diverse Wetterkapriolen sozusagen auszugleichen. Und vor allem, wo der Norden noch deutlich kühler war als jetzt. Das ist aber dann schlagartig nach Ende der Reblaus, wo sehr viele Weingärten ja in Österreich auch verloren gingen, wurde dann nachgepflanzt, aber halt leider Gottes nicht mehr so viele gemischte Sätze, wie es davor waren. Mhm. Und interessanterweise ist Wien so einer der letzten Bastionen in Österreich gewesen, die im großen Stil auch noch den gemischten Satz gelassen haben.
Mit durchwachsenem Ruf, glaube ich. Also als ich nach Wien kam, war der gemischte Satz eigentlich der Spritzwein oder der...
Ja. Naja, es gibt ja mehrere Ideen, warum das überhaupt stehen gelassen wurde. Zum einen heißt es natürlich die Bequemlichkeit der Wiener. Da gibt es ja auch so einen schönen Spruch, wenn die Welt einmal untergeht, musst du nach Wien ziehen, weil da passiert es 25 Jahre später, glaube ich. Man muss auch ganz klar sagen, es war schon einer so der Trinkweine von den Heurigen. Und da ist es ganz interessant, dass hier der Heurige eine ganz wichtige Rolle auch in Wien gespielt hat, weil es war natürlich ein sehr beliebter Trinkwein. Wir sagen ja jetzt noch Liter, aber Liter Soda, Liter Wein, der dann am Tisch sich selbst zusammengemischt werden kann. Und da haben die Heurigen natürlich eine große Rolle gespielt, dass diese Weingärten Gott sei Dank erhalten blieben, weil man einfach ohne Weingärten keinen Heurigen betreiben konnte, weil es ist ja beim klassischen Wiener Heurigen nach wie vor so auch wie es die Jutta hier betreibt und der Marco und eben wir auch am Pfarrplatz, dass hier nur Eigenbauweine erlaubt sind. Mhm. Und dadurch musste man natürlich auf seine Weingärten, vor allem auf die gemischten Sätze in Wien noch mehr aufpassen, als außerhalb Wiens.
Jetzt schlage ich mit einem Fachterminus herum, den aber vielleicht doch alle kennen. Das DRC-System, das soll ja Weinen eine Herkunftsgarantie geben in Österreich. Und soviel ich weiß, war Wien nach Weinviertel, Mittelburgenland und Neusiedler See 2008, wenn ich mich richtig erinnere, hat man sich entschieden, einen gemischten Satz, den DRC-Stempel aufzudrücken. Da wart ihr aber noch gar nicht dabei, glaube ich, von Meier am Fahrplatz, beziehungsweise du warst noch gar nicht bei Meier am Fahrplatz.
Da war ich schon. Ich bin seit 15 Jahren dabei.
Okay.
Wir waren von Anfang an auch dabei, war auch schon für uns irgendwo eine wichtige Weichenstellung, weil wir doch hier eine gewisse Herkunftsangabe ganz klar zeigen wollen. Und sagen wir mal, als einer der größeren gemischten Salzproduzenten in der Stadt ist es schon für uns eine wichtige Herkunft, regionale Bedeutung, dass wir sagen, okay, das ist gemischter Salz, der innerhalb der Stadtgrenze wächst. Und warum soll das nicht auch mit einem DRC deklariert sein?
Fluch oder Segen, Jutta? Ihr habt ja mal mitgemacht, oder? Mit einem Wein oder nie?
Nein.
Es gab nie einen Jutta Amosic DRC. Warum hast du dich oder habt ihr euch entschieden oder bewusst entschieden, nicht damit zu machen?
Weil wir sehr früh begonnen haben, es anders zu machen.
Genau, es war eigentlich gar keine Entscheidung gegen DRC, sondern einfach für Marken. Also für uns mit dem Hintergrund auch, dass wir beide in der Kommunikation und Werbung gearbeitet haben, war das irgendwie eher sympathisch, dem Wein irgendwie eine Marke und damit eine Geschichte zu geben, als jetzt irgendwie unbedingt die Herkunft. Natürlich ist Herkunft was Tolles und wir trinken wahnsinnig gern Herkunftsweine und wir haben überhaupt nichts gegen DRC. Damals gab es die eine oder andere Regel, die uns missfallen hat. Das war mit ein Grund, warum wir es nicht gemacht haben, aber es war eher eine Entscheidung, wie gesagt, für Marken und nicht gegen DRC.
Was sind da die wichtigsten Regeln, Paul?
Also mindestens 3 Rebsorten oder mehr, die im selben Weingarten wachsen, am selben Tag geerntet und verarbeitet werden. Und die größte darf nicht über 50% sein und die dritte eben nicht kleiner als 10, um einfach auch ganz klar hier die Aromenausprägung einer Rebsorte nicht überhand werden zu lassen. Also das ist ja, soll ja wirklich ein Aromen- und Sortenspiel sein. Und wenn man reinricht, soll in der Regel nicht ganz klar eine Rebsorte hervorstechen. Aber ich glaube, ich habe jetzt nicht vorhin ganz genau aufgepasst, was du gesagt hast, aber 2013 war DRC.
2013, also ja. Muss man ausbessern. So, 2013, ja. Was gefällt dir jetzt da nicht an diesem an diesen Regeln, wenn ich das jetzt so sagen darf?
Gut, ich glaube, die Regeln sind ja...
Ich kann nur ein konkretes Beispiel nennen. Wir bewirtschaften einen Weingarten, der ist 1952 ausgepflanzt. Da sind so 12, 13 verschiedene Rebsorten, die wir kennen und einige, die wir nicht kennen. Und da sind eben auch Rebsorten dabei, die nicht im österreichischen Qualitätsverzeichnis...
Welche?
Österreichisch-Weiß, Jubiläumsrebe. Da gibt es, keine Ahnung, es gibt wahrscheinlich auch Rebsorten, die wir gar nicht kennen, die da drinnen sind.
Ich glaube, die Jubiläumsrebe ist tatsächlich zugelassene Qualitätsrebsorte.
Ja. Ich glaube, Viognier auch noch nicht, oder ist das jetzt schon mittlerweile?
Ist noch nicht, nein. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt, also diese Regeln haben sich ja über die letzten 10 Jahre auch, glaube ich, immer wieder ein bisschen adaptiert und wurden aufgeweicht oder konkretisiert. Das war halt damals irgendwie so ein Ding und es gab irgendwann mal eine Definition von Alkoholgradation in Relation mit Herkunft und Weinstilistik. Das waren die Dinge, die uns nicht besonders taugt haben und deswegen haben wir einfach nicht mitgemacht. Das war's. Ob das jetzt noch so ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht mehr. Aber wie gesagt, wir haben damit irgendwie vor 10, 12 Jahren angefangen, einfach Marken zu machen und sind dabei geblieben und uns ist eine Marke wie der Satellit heißt, weil er auf der anderen Seite der Donau wächst, das ist uns einfach näher als zu sagen, das ist die Riede unterer Jungenberg. Das ist uns recht wurscht.
Stimmt, da wollte ich jetzt einhaken. Hinter euren Weinen stecken ja auch eure beiden Persönlichkeiten. Ihr habt gesagt, ihr seid beide aus der Grafik-Werbung und die Weine tragen ja schon lange auch diese sehr, sehr typischen Etikette. Du hast es gerade angesprochen, Satellit, Kosmopolit, Ringelspö, Fürchte Gott und wie sie alle heißen mögen. Was fällt dir da? Wie fällt dir das ein? Oder hat das dann auch tatsächlich immer einen Bezug zu dem Wein? Weil ich glaube, zum Fürchte Gott, da gibt es immer was, eine besondere Geschichte.
Jeder Name hat immer Bezug zum Wein, sonst wird die Marke ja keinen Sinn machen. Also La Pur La ist es nicht. Es hat jeder Name hat schon seine Berechtigung und seine Idee. Es gibt einen Riesling Utopie und Utopie heißt, weil Juttas verstorbene beste Freundin gesagt hat, wenn sie jemals Wein machen könnte, dann dort. Das war ihre Utopie. Rakete heißt Rakete, weil es ein leichter Saufwein ist und Raketen ist in Wien halt einfach ein Rausch. Etc. Kosmopolit sind junge Anlagen links und rechts der Donau und mehr als beide Seiten der Donau musst du als Wiener nicht kennen, um ein Kosmopolit zu sein. Etc. Also es sind ganz einfache, schlichte, kleine Geschichten, die uns einfach diese Namen quasi fast aufgezwungen haben. Also es ist, wie gesagt, es ist kein Name da, der, wie gesagt, nicht zu erklären wäre.
Witzigerweise, wenn man sich auch dann ein bisschen mit der Wiener Weinbaugeschichte ein bisschen auch tief auseinandersetzt, haben sie wie auch auf der anderen Seite bei Einzellagen, die dann auch ähnlich wie halt da jetzt von den beiden kreierte Namen haben, aber auch bei uns hier eine Bedeutung, wie zum Beispiel, nehmen wir jetzt her, den Preußen als Riede am Nussberg oder der Langteufel, wo zum Beispiel, das sind alles Weingärten, die teilweise schon 1200 erwähnt wurden. Also da merkt man schon wirklich, wie lang das zurück ist. Und da ist zum Beispiel beim Langteufel der Name entstanden. Das sind sehr, sehr lange Zeilen am Wiener Nussberg. Und die heurigen Wirten oder die Winzer haben damals beim Bewirtschaften immer ausgeflucht, das ist ein langer Teufel. Und aus dem Fluchen hat sich sozusagen dann bei der Bewirtschaftung dieser Name abgeleitet oder bei der Preußen. Das ist nicht aufgrund der Deutschen, sondern vom Heinrich Preußel, der königliche Rat war, dem zu Ehren sozusagen wurde diese Lage benannt. Also es ist schon auch spannend, wenn man den ein oder anderen Weingarten sich näher betrachtet, sowohl beim Spazierengehen am Nussberg als auch eben dann in der Literatur, was da oft dahinter steckt, was man vielleicht von meinen her gar nicht drüber nachdenken würde, wenn man das am Etikett jetzt liest.
Mhm. Darf ich kurz
bitte sagen? Unbedingt.
Die Geschichten, die der Paul zu den Lagen erzählt, die sind tatsächlich wahnsinnig super Geschichten. Das erinnert mich jetzt daran, was Jutta und mich ein bisschen geärgert hat, war vor einigen Jahren die Neubenennung bzw. die Entfernung von Lagennamen, die uns wahnsinnig gut gefallen haben, und die sind halt einer ganz, ganz seltsamen Wokeness zum Opfer gefallen. Ja, also wir gendern auch und wir sind grundsätzlich für das alles.
Sprichst du jetzt die eine Lage an?
Aber wir sprechen...
Wir sprechen über
Lagen, die Glocken hieß, ja, oder eine Lage, die, nimm du doch eine, Paul. Na,
Jutta, kennst du sie?
Ich sag die Fotzen. Die Fotzen waren neben Gorskeller.
Also
ja.
wenn du in Wien bist und eine Lage hast, die Fotzen heißt, und für die Fotzen würde ich jederzeit einen DRC-Qualitätswein machen, nur damit ich diese Marke haben kann, weil das ist großartig.
Aber ich denke da natürlich an einen Schlag ins Gesicht, ne? Weil das war ja früher, wenn du nicht zusammenreißt, dann...
Selbstverständlich. Aber die Menschen, die ihre Hände gehoben oder nicht gehoben haben bei der Abstimmung damals, kann ich mich erinnern, dachten an ganz andere Dinge.
Gut, ich glaube, sie war aber auch bei keinem einzigen Winzer am Etikett drauf.
Schade.
Wir hatten leider keine Lage.
Aber glaubst du, dass man einen Wein mit dem Namen Fotzen nur in einer gewissen Bubble verkaufen kann?
Nein, überhaupt nicht. Wenn er aus Wien ist, dann passt es.
Wahrscheinlich schon, und vielleicht wäre deswegen auch dann irgendwo so, dass sie die Leute es auch für besser merken würden. Aber es gibt ja auch wunderschöne andere Namen wie Rosengartel, wie
Erinnerungsgarten.
Ihr macht natürlich jetzt in dem Fall klassische Weine nach der DRC-Vorgabe. Da gibt es ja den Gebietswein, Wiener gemischter Satz, dann gibt es den Ortswein, was in Wien ein bisschen verwirrt, weil da sind ja dann so...
In Wien ist es halt...
Dörfer?
Ja, in dem Fall wären es sogar Katastralgemeinden. Ich meine, das ist halt in Wien durch dass wir Weinbaugebiet und Stadt gleichzeitig sind, verwirrend. Aber in dem Fall wäre es zum Beispiel dann Bisonberg, Mauerberg, Nussberg eben Ortsweine, ja. Und dann geht es halt noch weiter in der Pyramide nach oben, wo wir dann die Filetstücke in noch kleinere Rieden, da haben wir jetzt 12 erste Lagen in Wien klassifiziert, und seit 2017 ist das, indem man sozusagen bei den Traditionsweingütern dabei ist, oder wir sind auch, und da ist unter anderem eben dann Langteufel und auch die Preußen dabei.
Die Traditionsweingüter, ja auch so eine Geschichte, über die viel diskutiert wird. Jetzt kommt es ja tatsächlich, und vielleicht ist das auch da in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass ja die ganzen Lagen wirklich österreichweit das Gesetz in ein Gesetz gegossen werden sollen, dass es eine Lagenklassifizierung geben muss für alle Weinbauregionen. Und vielleicht werden da ein paar alte Namen entsorgt. Kann das deswegen sein? Weil dann hast du halt alles irgendwie Büdel oder der Untere Reißen.
Das ist ein paar schwierige Namen.
Genau.
Naja, es sind ja sowieso nur die Namen als erste Lage klassifiziert, die ja über mehrere Jahrzehnte schon gewisse Weine mit hohem Format sozusagen hervorbringen. Mhm. Diese Lage wäre ja dann normal schon bekannt, und würde ja schon bei unzähligen Produzenten am Etikett sein. Also das ist ja das Schöne, dass wir da ja gar nichts Neues erfinden. Es hat nur eine Zeit gegeben, wenn ich jetzt da unseren Betrieb hernehme, wo der Franz Mayer wirklich schon in den 70er, 80er Jahren die Preußen noch anders geschrieben, aber auch am Etikett hatte. Dann ist es irgendwo in den 90er, 2000ern wieder verschwunden, weil es fast zu kompliziert war. Da ist man dann einfach nur auf einen klassischen gemischten Satz gegangen. Und jetzt geht man wieder ein bisschen mehr sozusagen in die Tiefe der Lagenklassifizierung und orientiert sich da dann teilweise auch wie VDP zeigt es ja vor in Deutschland. Es ist schon absolut ein Qualitätskriterium in einer gewissen Weise, aber es macht es vielleicht für den Otto-Normalverbraucher jetzt nicht leichter. Also man muss sicher mehr Fachwissen und belesener sein, wenn man wirklich sich mehr um die einzelnen Lagen dann kümmert.
Was würdest denn du oder ihr, vielleicht stelle ich die Frage in das Plenum, was ist das größte Missverständnis über gemischten Satz, das ihr gerne aus der Welt schaffen würdet?
Also von meiner Seite ganz klar, dass es keine Cuvée ist, die im Keller passiert, sondern ganz klar random im Weingarten ausgepflanzt wurde. Und das Schöne ist, wenn man sich jetzt Wien anschaut, also da findest du ja ganz, ganz wenige Weingärten, wo es wirklich Zeilen gemischt sind, sondern es ist wirklich stockweise kunterbunt.
Also die Theorie sagt ja, ein echter gemischter Satz wächst zusammen, wird zusammen geerntet und zusammen gekeltert. Aber ist das noch zeitgemäß oder ist das eigentlich nur eine romantisierte Idee? Vielleicht Jutta, wie macht ihr das?
Genau so. Also, wir lesen an einem Tag, also wir lesen die Weingärten, die tatsächlich gemischt sind, pressen sie und fertig.
Also, aber stehen wirklich noch in einer Reihe verschiedene Sorten? Oder ist das jetzt so, dass das Reihe für Reihe eigentlich ein bisschen...
Nein, also wirklich, wenn wir Weingärten auspflanzen, wir wissen natürlich schon die prozentuelle Zusammensetzung, weil die Rebstöcklinge werden ja vorher eben in der Rebschule gezogen. Aber dann mischen wir die in grauen Lesekisten und was unsere Mitarbeiter dann in die Erde beim Auspflanzen reinstecken, wissen sie in dem Fall dann gar nicht in dem Moment. Aber ganz kurz nur, warum das auch so wichtig ist der Unterschied. Ich sage es ganz gern, wenn du ein Cuvée jetzt hernimmst und du eine Cuvée, wo du 10% von irgendeiner aromatischen Rebsorte dazu verschneidest, merkst du ganz klar in dem Wein, dass die fast parfümiert wird durch diese Rebsorte, dass das heraussticht. In Wien, wo ja wahnsinnig viele Traminer-Weingärten noch, also Weinstöcke untergepflanzt sind, dass teilweise das auch 6-7% im Weingarten ausmacht und die aber mit den anderen Rebsorten gären, hast du überhaupt nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendeine muskierende Traminer-Aromatik überhand nimmt. Natürlich hast du im Hintergrund irgendwo eine florale Note, aber es ist die Verbindung, dadurch, dass dieselben Hefen, dieselbe Gärtemperatur für alle Rebsorten im Tank oder im Fass gleich sind, hast du einfach hier ein viel runderes und ausgeglichenes Endprodukt dann am Ende des Tages.
Reift eigentlich ein gemischter Satz anders als reinseitige Weine? Weil es gibt ja diese berühmten Jahrgangsschwankungen, die sind ja stärker ausgeprägt, haben wir ja geredet. Früher im alten Rom zum Beispiel oder überall in alten Kulturen waren das alles gemischte Sätze.
Ich würde schon sagen, dass es ähnlich wie bei anderen Weinen auch ist. Alles, was du etwas früher erntest, hat eine Fruchtigkeit, eine Lebendigkeit in den ersten paar Jahren. Und wenn du dann ein bisschen später auch mit ein bisschen mehr PS und Extrakt sozusagen erntest, dann kannst du durchaus hier von der Langlebigkeit und natürlich mit der Hefelagerung, gerade wenn wir jetzt Einzellagen hernehmen, würde ich schon ganz klar sagen, also hier gehen wir sicher auch auf Weine vom Nussberg, die ohne Probleme im Weißweinbereich 15 Jahre auch reifen können oder 20.
Mhm. Hefe, Jutta.
Wir arbeiten ohne, also wir arbeiten mit spontan vergorenen Weinen.
Alle? Ausschließlich?
Wir beginnen die Gärung immer ohne. Es kann sein, bei den zwei Weinen, die einfach immer funktionieren müssen, weil wir davon halt für unsere Verhältnisse rein.
Darf ich raten, Satellit und Kosmopolit?
Ja. Mhm. Also da kann es zum Ende hin schon sein, dass wir dann nochmal ein Kübelchen von was Gärenden dazuschütten, wenn der ein bisschen den Schwung verliert. Aber wir setzen keine Reinzuchthäfen an. Nein.
Mhm. Und Filtration?
Mäßig. Also wir gehen jetzt nicht über die Kerze. Also es gibt Weine, die vollkommen unfiltriert sind.
Aber klar.
Aber trotzdem. Klar, ja, aber klar. Und dann gibt es halt welche, die etwas drüber sind.
Das muss man den Hörer vielleicht erklären. Wie wird ein Wein klar, wenn er nicht filtriert wird?
Indem man ihm Zeit gibt.
Okay.
Das setzt sich ja ab. Ja, okay. Und dann einfach sorgfältig füllen und vielleicht durch einen groben Filter, dass da keine Bären und keine Käfer drin sind. Also dass das Vegan-Symbol auch tatsächlich Sinn macht drauf. Aber die Käfer sind die Käfer.
Ich habe euch schon geholfen beim Lesen. Es waren immer lustige, äußerst lustige Tage. Da gehen ja schon einmal manchmal die Viecher mit. Was passiert eigentlich mit den ganzen Anschlüpfern und Spinnen und Wespen?
Die krabbeln wieder raus, bevor das in die Presse kommt. Ja, die krabbeln raus. Die haben einen gewissen Überlebensdrang und wissen, wenn sie in den Keller kommen, dass das jetzt falsch ist.
Okay. Ja.
Aber das wollte ich noch sagen, weil du vorhin das angesprochen hast, Missverständnisse mit dem gemischten Satz. Als ich begonnen habe, 2005 den ersten gemischten Satz zu machen, war noch große Ratlosigkeit auch bei den Konsumenten, dieses, oh Gott, gemischter Satz, und dann sind da so viele verschiedene Sorten. Wie schaut das Zeug überhaupt aus? Also ist der jetzt hellrosa, je nach Trauben, weil du weißt ja, hatten wir mal, ja. Ist auch mal passiert, war dann Gott sei Dank wieder weg. Aber das kann eben auch passieren. Und das war bei uns die ursprüngliche Idee, okay, gemischter Satz, niemand kennt sich aus, ist der hell, ist der dunkel, ist der rosa. Deshalb haben wir uns proaktiv entschieden, den in transparente Flaschen zu füllen. Mhm. Was natürlich jetzt, wo wir auch teilweise trübe Weine machen, teilweise für ein bisschen Irritation sorgen kann. Weil wenn eben nichts reinkommt und nichts rauskommt, dann ist eben das drin, was drin ist. Aber eben keine Marienkäfer und so, weil die werden natürlich schon einen kleinen Filter rausgeholt.
Ihr seid ja auch eine der wenigen, die einen roten, oder zumindest sieht er rot aus, gemischten Satz machen. Die berühmte Rakete, glaube ich, ein Best-Drinker bei euch im Heuring, am Buschenschank, Entschuldigung. Buschenschank, Heuring,
sprechen wir.
Da ist aber auch Weißwein drinnen, oder?
Genau.
Weißwein-Sorten, ja, genau. Weiße Bier. Aber man darf per Gesetz in Wien ja nur, oder per DRC-Regel, Entschuldigung, darf man nur weißen gemischten Satz machen. Glaubst du, Paul, wird es irgendwann einmal roten gemischten Satz auch geben oder ist das weit weg? Du hast ja dein Ohr sicher auch.
Ich kann mir schon vorstellen, ich meine, bei Rot ist es vielleicht eine Spur schwieriger, weil die Reife doch dann deutlich unterschiedlich ist. Aber wenn man durchaus ähnliche Rebsorten von der Reife im roten Bereich setzt und mit dieser Klima, sagen wir mal, Entwicklung, warum nicht? Also,
das ist also ein bisschen rohnmäßig. Man nimmt rote Trauben und tut ein paar weiße dazu, damit der Gerbstoff weggeht, oder?
Bei der Rakete hat sich das einfach so ergeben, dass einfach weiße Trauben, weiße Stöcke einfach in dem Weingarten gestanden sind. Das haben wir dann im Zuge des Jahres einfach so entdeckt, muss man ganz ehrlich sagen. Und nachdem wir von Anfang an nicht den Plan gehabt haben, da irgendwie großen Rotwein zu keltern, sondern einfach was Leichtes, Frisches, Kühles, hat sich das ganz gut ergeben, dann hat es gut geschmeckt, dann hat es keiner gekauft und nach 2 Jahren hat es begonnen, Fahrt aufzunehmen und jetzt trinken sie es gern auch ohne Glas.
Schmeckt ein gemischter Satz wienerisch? Ich weiß, das ist eine blöde Frage, aber gibt es da ein USB am Gaumen, das so ein bisschen, wo man sagen kann, ja, Chablis oder Loire oder was weiß ich, könnte da auch Wien herausgeschmeckt werden oder ist das eigentlich unmöglich? Weil ich weiß, in der Weinakademie kriegt man zur Prüfung keinen gemischten Satz, weil
Ist natürlich schwierig, weil ja die Herkunft ja nicht nur durch den Boden, sondern auch natürlich in einer gewissen Weise durch die Rebsorte sich verrät. Aber ich finde gerade genau das Spannende in Wien, dass man sagt, es ist ein bisschen wie auch Orchester. Ein Instrument würde verschallen und hier habe ich dann einfach mehrere Teilnehmer, die sozusagen dann das als schönes Konzert sozusagen erklingen lassen. Und da sage ich auch dann wieder, es hat ja jeder Winzer seine eigene Rebsortenzusammenstellung. Und das ist auch das Schöne. Also egal auf welcher Donauseite du bist, auf welchem Boden, es hat irgendwo jeder seine Berechtigung mit einer komplett eigenständigen Stilistik.
Jetzt gibt es ja, wie wir wissen, in Wien, sagen wir mal, 3 größere Gebiete. Den 19., das größte, glaube ich, mit Kahlenberg und Leopoldsberg und Nussberg. Dann den Biesamberg und den 21. Stammersdorf und dann noch Mauer. Da gibt es ein bisschen was in Oberlaa. Schmeckt man da Unterschiede raus? Schmecken die dann innerhalb der Stadt anders?
Das würde ich auf jeden Fall unterzeichnen. Also gerade wenn man sich jetzt die zwei Berge, die gegenüberliegen, ansieht, auf der einen Donauseite und auf der anderen, Nussberg und Biesenberg, da sind schon sehr, sehr große Unterschiede. Wenn der eine Berg ein bisschen mehr Sandanteile hat, zum Beispiel der Nussberg mit wahnsinnig viel Muschelkalkboden, da, wo wir natürlich glauben, dass da eine gewisse Präzision entstehen kann, die vielleicht auf dem einen oder anderen Hügel nicht so gegeben ist. Man fühlen sich dort einfach die Burgunder-Rebsorten sehr, sehr wohl, aber auch bei uns, wir lieben Riesling auch auf dem Kalk anzubauen, auch schon von Franz Mayers Zeiten, also jetzt nicht nur reinsortig, sondern die Rieslinge spielen auch bei meinem Fahrplatz in den gemischten Sätzen eine sehr, sehr große Rolle. Der wird hier auf dem Kalk messerscharf und das gefällt uns gut, deswegen ist auch der Mayer gemischter Satz, ein bisschen so der trinkigere. Mhm. Wenn wir aber jetzt zum Roten Haus rübergehen, wo wir hauptsächlich Burgunder-Rebsorten haben auf den Kalkböden, dann geht das schon mehr so in seine fruchtarmere Stilistik, die eher so diese burgundische Mineralik, diese Salzigkeit vom Nussberg widerspiegelt. Mhm. Und ich glaube, da kannst du ganz klar sehen, dass die Böden absolut entscheidend sind.
Ja, die Geologie in Wien, möchte ich nur sagen, ist wirklich ziemlich einmalig, muss man sagen. Also absolut. Es ist sehr, sehr, sehr kleinteilige Geologie. Auch wenn man vielleicht noch innerhalb des 19. Bezirks zum Beispiel weitergeht in Richtung Neustift und so, ist das was völlig anderes, als was du in Grinzing oder am Nussberg eben hast.
Und das ist teilweise um ein bis zwei Wochen spätere Lese in Neustift drüben.
Und man, also, weil es einfach kühler ist für Wiener
Waldschule. Absolut. Ist kühler, es ist ein anderer Boden, du hast in Neustift drüben mehr Sandstein, es ist eine Flüschzone, die ist der Nussberg zum Beispiel überhaupt nicht. Ja. Und am Ende des Tages ist das ein völlig anderes Geschmacksbild, was du dort und dort mit auch gleichen Rebsorten erzählst. Das ist eine andere Musik, weil wir da jetzt in einem Radiosender sind. Ja? Mhm. Also wenn du im 19. Bezirk, ich würde mal sagen, großteils klassische Musik hörst, eine Bach-Sonate hast du auf den Lössböden im 21. ein bisschen mehr Fetten und Lautstärke. Ja. Das ist eher Italo-Schlager.
Ja. Ja. Schöner Vergleich. Ja, und aber auch jetzt, wenn man beim Riesling bleibt, auch wenn das Thema halt gemischter Satz ist, wenn man als Sekt jetzt im 17. vergleicht mit Rieslingen vom Nussberg, also extrem spannend, diese zwei Rieslinge nebeneinander zu probieren, obwohl da gerade einmal ein Bezirk dazwischen ist, der 18.
Mhm. Gibt es eigentlich Rebsorten, Jutta, vielleicht an dich, weil du ja gesagt hast, du hast so viele, die gar nicht, die es fast gar nicht mehr gibt, die in Zukunft aus dem gemischten Schatz verschwinden werden, weil sie mit dem Klimawandel nicht mehr klarkommen. Thema Klimawandel müssen wir ja auch ganz kurz noch anreißen.
Ja, also ich mache es jetzt seit 20 Jahren und habe schon eine große Veränderung festgestellt. Also so Nordhänge, die mir noch angeboten wurden vor 10 Jahren, die ich dankend abgelehnt habe, die würde ich jetzt mit Handkuss nehmen, würde ich mal sagen.
Geht es Richtung Norden allgemein? So, wegen der Hitze, sage ich jetzt einmal das. Weil früher hat man gesagt Süd und Südost und so. Jetzt werden Nordhänge immer attraktiver.
Ja, wenn es in Wien möglich wäre, aber da gibt es ja fast nichts mehr. Ja. Aber wir zum Beispiel, wir machen die Weißleiten, das ist eine klassische Rückseite, die wir fürs Kamel als gemischten Satz vinifizieren. Eigentlich die Rückseite vom Nussberg war früher Weidewirtschaft, muss man sich vorstellen. Jetzt super Lagen.
Gibt es eigentlich eine versteckte, fast vergessene Rebsorte, die ihr gerne wieder in den gemischten Satz zurückholen würdet? Vielleicht kurz an beide. Gibt es das bei dir, Jutta, oder? Nein.
Also was ich mag, ist Neuburger, haben wir. Und was wir auch haben in einigen Weingärten, ist Grüner Silvaner.
Der ist eigentlich fast verschwunden. Habt ihr das noch, Grüner Silvaner?
Da müsste ich lügen, müsste unseren Gerhard, unseren Geschäftsführer fragen, da so im Detail bin ich nicht. Herwünschen, weiß ich jetzt nicht. Ich freue mich, dass wir teilweise Rotgipfel und Zierfandler noch drin haben. Gibt es ja als reinsortige Weingärten gar nicht in Wien, nur in der Thermenregion natürlich. Ist aber bei uns schon ein durchaus entscheidender Mitfaktor bei den gemischten Sätzen.
Soll es eigentlich mehr Freiraum für Experimentiergemischte geben, also so mehr Orange-Weinansätze, mehr Bettnat, vielleicht sogar Schaumwein-Varianten? Gibt es ja, der Zahel macht es ja auch.
Ich wollte gerade sagen, es gibt es ja eh.
Gibt es eh, nur halt nicht DRC.
DRC bei euch gibt es das aber nicht, oder?
Nein, wir haben uns vor, wie das Ganze moderner wurde, sage ich mal, zusammengesetzt im Team und haben gesagt, wollen wir das auch machen? Man muss ja so sagen, wir trinken es auch durchaus privat recht gern. Also wenn ich im Mochi sitze, steht immer irgendwas Natural-mäßiges am Tisch, sehr, sehr gern. Aber man muss das dann, glaube ich, auch leben. Und das war dann für uns irgendwo, dass wir gesagt haben, nein, wir wollen auch nicht auf jeden Kirtag da mittanzen. Und es gibt Leute, die sicher sich damit mehr beschäftigen und identifizieren. Und es ist absolut in Ordnung und hat auch eine Legitimation hier in der Stadt.
Stell dir mal vor, du hast den perfekten gemischten Satz vor dir. Wo trinkst du den, mit wem und mit welcher Musik im Hintergrund? Hast du dir das kurz überlegt?
Ja gut, nachdem ich jetzt erst kurz verlobt bin, würde ich sagen, natürlich mit meiner Freundin auf der wunderschönen Terrasse beim Roten Haus. Marco, mit dir leider nicht.
Du hast es mir aber versprochen.
Trinkst du privat gemischten Satz? Oder ist das dann schon so berufs...
Ich vergleiche es einmal so, wenn du in einem Eissalon arbeitest, isst du auch nicht mehr jeden Tag ein Eis. Ich muss auch dazu sagen, ich trinke sehr selten öfters denselben Wein in einem Jahr, weil einfach die Weinwelt so viel zu bieten hat. Und ich trinke dann einfach verschiedene andere Weine über die österreichischen Grenzen hinaus.
Wie ist das bei euch? Trinkt ihr eure eigenen Weine am liebsten?
Nein. Wir trinken sie. Wir haben sie auch, wenn ihr Blödsinn
ist. Wir trinken sie, es sind immer ein paar Kisten zu Hause. Ab und zu macht man sich Flaschen auf. Aber wir sind schon durchaus interessiert dran, die Welt um Wien herum auch zu entdecken. Auch in dem, was wir uns zuführen.
Ich finde es auch immer wieder lustig, wenn man dann einen Winzer sieht, der mit seiner eigenen Flasche beim Abendessen sitzt in einem Restaurant.
mit einem Pressefotografen im Hintergrund wahrscheinlich. Jetzt eine Frage, die ich mir so ausgedacht habe, in meiner Blooming-Fantasie: Wenn euer gemischter Satz ein Charakter in einem Film oder ein Buch wäre, wer wäre das? Gibt es das überhaupt?
Wir haben ja mehrere gemischte Sätze. Wenn was ist denn das für eine Frage? Hallo.
Ein scheinbar.
Der Kosmopolit ist ein. Das ist Gary Grant. Gary Grant in einer fantastischen Hosen an der Côte d'Azur. Der Satellit ist ein bisschen so ein festerer Kommissar aus den 70ern, 80ern, wahrscheinlich aus Baden-Württemberg. Der Fürchtegott ist ein bisschen so ein Wurstel. Man könnte sagen manchmal der im Dorf besonders intellektuell besonders auffiel, ja, weil er halt irgendwie von irgendwas ein bisschen zu viel gehabt hat, aber meistens eigentlich ganz lässig war. Und das Ringelspiel ist ja so ein Brautnerstreze.
Du schreibst die Texte selber, oder?
Wir reden drüber und ich tippe dann. Ja, wir besprechen das und ich schreibe es.
Ich würde sagen, Mayhem Fablers, Darren Seal und das Rote Haus Bud Spencer. Also kann man ganz gut sagen.
Rotes Haus ja nur mit Burgundersorten, richtig?
Genau, und auch mit der Reduktion durchaus mit mehr Wumms. Mhm.
Ihr habt ja damals tatsächlich den alten Meier am Fahrplatz übernommen. Wir wären am Schluss...
Alt ist er noch immer.
Ja, also. Ja, genau. Aber das Weingut, also ich habe dort noch gewohnt, da hat es noch den Meier am Fahrplatz gegeben. Und wenn dieser alte Wiener Heuring Winzer heute eure Weine probieren würde, was würde der sagen? Super, ihr habt das Kulturgut gerettet, oder zu sauer, das hat mit mir früher nichts mehr zu tun.
Nein, ich muss wirklich sagen, ich habe in Franz Meier noch in den letzten 2 Jahren bei unserem Weingut erlebt und ich glaube, er wäre unglaublich stolz, nicht nur auf uns als Weingut, Meier am Fahrplatz, sondern was wirklich in Wien passiert ist. Also das war immer sein größter Wunsch. Er und Fritz Wininger waren sicher in der Zeit damals die treibenden Kräfte des Wiener gemischten Satzes. Damals hat er bei uns noch Alter Satz geheißen aus Nussdorf, habe ich eine Flasche mitgebracht. Genau. Können wir gerne dann probieren. Also ich glaube, er hätte eine Riesenfreude damit.
Mhm. Es heißt ja, es geht die Legende, dass Napoleon den gemischten Satz mit nach Frankreich genommen haben soll. Warum glaubt ihr, hat er sich dort nicht durchgesetzt oder kennt ihr die Geschichte gar nicht?
Ich glaube, die ist erfunden.
Gut, Fake News. Bei den Weinen in Frankreich kann man es ihm nicht übernehmen.
Das ist ein gutes Fassschlusswort. Wir kommen jetzt noch zu einer Rubrik, die wir ganz am Schluss machen wollen und die nennt sich die Quickies, also spontane Antwort in einem Satz.
Bitte Marco, du jetzt nicht antworten, gell, bei die Quickies.
Pauli, fang bei dir an. Gemischter Satz, am besten jung oder besser reifen lassen?
Wenn es aus der Einzellage ist, gern gereift.
Eher 3 Sorten oder eher 12 Sorten, Jutta?
12.
Besser ein chaotischer als ein zu braver gemischter Satz, Paul?
Na, dann schon auch gern chaotisch.
Ja, Wiener gemischter Satz mit Schraubverschluss oder mit Kork?
Wurscht.
Wurscht.
Mit Wurscht? Oh je! Lieber einen völlig untypischen gemischten Satz machen oder einen, der genau ins DAC-Schema passt, lieber Paul?
Schmecken muss er.
Gemischter Satz in 50 Jahren, noch existent oder nur ein Trend der letzten Jahrzehnte?
Selbstverständlich existent.
Hoffentlich noch mit weniger Asphalt und mehr Weingärten in Wien.
Stimmt, denn einige haben ja da versucht zu tricksen. Aber wird die Fläche, die Anbaufläche in Wien, die schrumpft ja leicht. Wird das so weitergehen, glaubst du?
Wir sind fest dabei, dass sie nicht schrumpft. Also jeder Stock, der gerettet werden kann, wird das auch.
Und es gab durchaus sinnvolle Maßnahmen von der Stadt Wien, das irgendwie ein bisschen einzudämmen vor einigen Jahren.
Ja. Super, das war's. Wir haben es hinter uns gebracht. Jetzt trinken wir noch was, damit die Kehle nicht austrocknet. Danke, Paul. Danke, Jutta. Danke, Marco.
Gerne.
Ja, wir sind wieder retour aus unserem Chatroom. Und Rudi, du bist auch wieder zurück. Wir haben einiges gelernt.
Wir haben einiges gelernt. Es war sehr erfrischend, würde ich sagen, für das erste Mal.
Ja.
Ja, wir werden natürlich Learning by doing machen, sage ich
absolut.
Mal. Vielleicht sollten wir am Anfang einen Schluck trinken, damit wir lockerer werden. vielleicht war aber manchmal ein bisschen steif, aber das kann sich noch ändern. Es wird sich hoffentlich ändern.
Absolut. Wein gehört gibt es ab sofort regelmäßig. Und ich würde sagen, wir wünschen den Zuhörerinnen und Zuhörern Prost.
Prost, genau, auf einen schönen Sommer. Hm. Geht zum Heuring. Hm. Die Werbung dürfen wir, glaube ich, machen. Zu welchem dürfen Sie sich selber aussuchen? Ob klassisch oder vielleicht ein bisschen funky, wenn man das so sagen darf. Auf jeden Fall, das gehört zu Wien, wie eben auch der Stephansdom und die Sängerklamm.
Genau. Und vielleicht jetzt würde ich schon kurz spoilern für die nächste Ausgabe. Da bleiben wir sommerlich und was wird im Sommer, beziehungsweise welche Weinfarbe wird im Sommer seit einigen Jahren ganz besonders gern getrunken?
Rotze!
Genau. Darum geht's beim nächsten Mal. Ja, bis dahin.
Prost!
Erzählen Sie mal, Mr. King. Sie haben mir also meine kleine Story auf dem Boot nicht geglaubt. Warum sind Sie dann trotzdem mitgekommen?
Lassen Sie diesen Wein noch ein Jahr stehen und dann kippen Sie ihn bei Sonnenuntergang in den Bosporus.